Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Wir sprechen in diesem Podcast immer über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats, unserer Verfassung. Und natürlich schauen wir dabei auf unsere Spezialthemen Datenschutz und Informationsfreiheit mit besonderer Schärfe. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und heute sitzt mir gegenüber am anderen Ende der Leitung wieder nicht Nico Herting, sondern Max. Grüß dich, Max. Servus.
Grüß dich, Stefan. Schön, dass wir das noch einmal hier zusammen machen. Vielen Dank.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie stellt man dich eigentlich richtig vor, Max? Was für eine Berufsbezeichnung hörst du gerne?
Darüber habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, was ich denn so ganz gerne höre. Aber ich bin ja nur noch im Wismit-Stadium, also das erste Examen ist geschafft. Diplomjurist darf ich mich wohl erst nennen mit Aushändigung einer Urkunde, die ich in Berlin jedenfalls bezahlen müsste. Da werden fast 100 Euro fällig für. Deshalb darf ich das noch nicht
überlegen,
führen.
Ja.
Deshalb, ich weiß gar nicht so richtig. Jurist wäre es wahrscheinlich. Ich, keine Ahnung, ich arbeite bei Herting Rechtsanwälte und einfach Max genügt in diesem Kontext, glaube ich.
Sehr schön. Wunderbar. Na dann legen wir mal los. Wir haben drei Themen uns heute rausgesucht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zum einen wollen wir uns eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anschauen zum Thema AfD im Bundestag. Da ging es um die Vergabe von Ausschussvorsitzendenstellen oder deren Verteilung. Das ist ein Thema, das haben wir am Nico und ich schon mal kurz in Querbeet angesprochen, wollen wir heute noch mal uns intensiver juristisch anschauen und aufarbeiten. Wir haben eine zweite interessante Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem sogenannten In-Kamera-Verfahren. Worum es da geht, das erklären wir dann. Und zum Schluss noch mal was Tierisches zum Ausgang sozusagen. Max, legen wir mal los mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da hat der zweite Senat zugeschlagen und Anträge von AfD-Abgeordneten bzw. der AfD-Fraktion abgelehnt und dabei sich mit der interessanten Frage auseinandergesetzt, wie werden eigentlich die Vorsitze der Bundestagsausschüsse vergeben, verteilt? Wie wird man Ausschussvorsitzender? Wie bleibt man es? Das war ein Aspekt des Organstreitverfahrens, dass der AfD-Abgeordnete Brandner, der Vorsitzende des Rechtsausschusses war, abgewählt wurde vom Ausschuss. Dagegen hat er sich gewehrt, auch erfolglos gewehrt. Und es gab eine ganze Reihe von weiteren AfD-Abgeordneten, die gerne den Vorsitz haben wollten in bestimmten Ausschüssen des Bundestags und dabei auch nicht zum Zuge kamen. Unterm Strich war das, würde ich mal sagen, kein großer Erfolg für die AfD, zum Bundesverfassungsgericht zu marschieren. Max, oder wie würdest du es einordnen? War das ein erfolgreicher Gang nach Karlsruhe?
Also erfolgreich war er natürlich juristisch offenbar nicht. Es war eben erfolglos. Die Anträge wurden verworfen, beziehungsweise eben zwar zulässig, aber nicht begründet. Ja, ob sie sich damit Gefallen getan haben, weiß ich nicht. Aber ich finde persönlich, und ich persönlich auch beobachte das ja schon seit die AfD jetzt sehr populär ist und auch vor allem in den Parlamenten vertreten ist, dass sie ungeachtet dessen, was man von ihr halten mag, dass sie juristisch ja oft echt spannende Fragen vor die Gerichte bringt. Also das sind ja wirklich schon viele, viele Fragen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, die immer wieder eigentlich also juristisch wirklich herausfordernd sind durchaus. Auch diese Geschichte hier, das ist ja was, das gab's eigentlich noch nicht, dass jemand, so habe ich es jedenfalls gelesen und so verstanden, dass jemand dort vom Vorsitz auf diese Weise abgewählt wurde. Das ist ja etwas recht Neues und ich finde es insofern ganz spannend und ja, man kann ja auch aus staatsorganisationsrechtlicher Hinsicht schon sagen, das ist ja dann gar nicht so schlecht auch, dass solche Dinge mal geklärt werden. Und da auch vielleicht, was weiß ich, zu Zwecken der Rechtssicherheit und dem zukünftigen Umgang dieser jetzt nicht mehr ganz so jungen Partei, die aber durchaus auch immer mehr Einfluss gewinnt, da eben für Rechtssicherheit sorgt im Umgang mit der Partei, die auch dann immer mehr Funktionen erfüllen wird, sicherlich in den parlamentarischen Betrieben. So auch hier, denn hier war ja viel durch Tradition getränkt. Ne? Also hier gab es ja diese Tradition.
Absolut.
Seit der ersten Wahlperiode und die wurde jetzt erstmals dann 21 in dieser letzten Periode durchbrochen. Und das ist hier eben vor das Bundesverfassungsgericht gekommen. Aus guten Gründen, wie ich persönlich finde, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, Stefan, aber als ich einfach mal ganz nüchtern, man muss ja, Thema AfD ist ja super kontrovers und durchaus auch schwierig und da muss man, glaube ich, schon dann irgendwie auch teilweise seine Emotionen ein bisschen unter Kontrolle haben. Aber wenn man das kann, dann kann man ja auch ganz nüchtern einfach mal an diese Sachverhalte rangehen. Und wenn ich mir jetzt diese Vorschriften der Geschäftsordnung des Bundestags, die hier ja streitgegenständlich waren, anschaue, dann kam ich zumindest zum Schluss, ich konnte gut verstehen, warum das Ganze eigentlich angefochten wurde und warum das so umstritten war. Denn es ist nicht eindeutig. Und das ist ja gerade hier die Normen, die hier umstritten waren aus der Geschäftsordnung, die geben das jedenfalls nicht eindeutig her, beziehungsweise das BVFG sagt sogar, die Abwahl betrifft das gar nicht, das ist überhaupt nicht geregelt in der GOBT. Und die Frage, ob überhaupt eine Wahl zu greifen kommt oder kommen darf, ist eben auch nicht eindeutig. Aber vielleicht sollten wir chronologisch das mal durchgehen, was eigentlich passiert war, weil da auch zum Beispiel gab es dann eine Auslegungsstreitigkeit von einem Organ dort, was eben zur Auslegung berufen ist, nach § 127 der GOBT. Das ist schon interessant, was sie sich eigentlich dabei auch gedacht haben, wie sie vorgegangen sind und wie das Ganze dann jetzt bis nach Karlsruhe gegangen ist.
Das kann man sicherlich so sehen. Max, wie du das einstufst, das ist jedenfalls für den nüchtern betrachtenden Juristen in vielen Bereichen auch mit Erkenntnisgewinn sozusagen verbunden ist, dass die durch das Auftreten der AfD tatsächlich jetzt Fragen aufgeworfen werden, die in den bisherigen Jahrzehnten des Parlamentarismus in Deutschland unter dem Grundgesetz nicht gestellt wurden. Wir hatten jetzt gerade auch in der vergangenen Woche gesehen, anhand der konstituierenden Sitzung des Landtags von Brandenburg, dass da solche Fragen wie, was darf eigentlich ein Alterspräsident eines Landtags und was darf er nicht, jetzt auch verfassungsgerichtlich von einem Landesverfassungsgerichtshof geklärt wurden. Insofern ja, sage ich für die Rechtsklarheit. Das war Thüringen, ja, genau, Thüringen. Danke dir, genau, das war Thüringen, die waren als Erste dran. Es ist dort vom Thüringer Verfassungsgerichtshof geklärt worden. Das ist einerseits für die Rechtsfortbildung sozusagen immer interessant. Auf der anderen Seite sieht man eben, dass die AfD schon in gewisser Weise eine besondere Herausforderung, sage ich mal neutral, für den unseren Rechtsstaat und für den Parlamentarismus darstellt, dass Fragen, die bislang offensichtlich nicht geklärt werden mussten, jetzt geklärt werden. Genau, steigen wir ein bei der Thematik, wie werden eigentlich im Bundestag die Ausschussvorsitze vergeben? Dazu macht das Bundesverfassungsgericht eine ganze Reihe von interessanten Ausführungen und verweist auch darauf, dass das ja im Wesentlichen eigentlich eine formale Stellung ist, die man als Ausschussvorsitzender hat. Hintergrund ist das Plenum des Bundestags oder auch der Landesparlamente führt natürlich alle Entscheidungen selbst durch. Das heißt, wenn Gesetze verabschiedet werden, dann macht das Plenum oder entsprechende Entschließungen gefasst werden. Das machen nicht die Ausschüsse, die haben eine vorbereitende Funktion. Trotzdem ist es natürlich auch von der Sichtbarkeit her und auch vom politischen Einfluss her durchaus relevant. Wer hat denn jetzt den Ausschussvorsitz? Und da gab es seit dem ersten Deutschen Bundestag 1949 und auch eigentlich schon früher, auch schon in der Weimarer Republik, das sogenannte Zugriffsverfahren, wie solche Ausschussvorsitzendenstellen verteilt werden. Es wurde schlicht und ergreifend nach einem mathematischen Verfahren eine Reihung der Fraktionen nach ihrer Stärke vorgenommen. Und die größte Fraktion hatte den ersten Zugriff und hat sich dann aus den vorgesehenen Ausschüssen des Parlaments einen rausgepickt. Der war dann weg. Und dann kam die zweitstärkste Fraktion. So lange, bis die kleinste Fraktion dran war. Und dann geht's nach dem mathematischen Verfahren dann weiter mit den jeweils stärksten Fraktionen. Und am Ende sind die Ausschussvorsitzendenstelle alle verteilt. Die AfD hatte sich in der vergangenen Legislaturperiode den Rechtsausschuss genommen. Und dort war ihr Vorsitzender, ihr Vorschlag auch, hatte sich zunächst mal durchgesetzt. Der AfD-Abgeordnete Brandner war zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses gewählt worden. Und dann aber nach zwei oder drei problematischen Äußerungen im Zusammenhang mit dem antisemitischen Anschlag in Halle und übrigens auch hat er Tweets losgelassen zur Frage, ob Udo Lindenberg, der Sänger und Musiker, jetzt tatsächlich ein Bundesverdienstkreuz verdient oder nicht. Daraufhin war er im Ausschuss abgewählt worden, weil die Ausschussmehrheit das Vertrauen in ihn verloren hatte. Das war ein Verfahren. Das zweite Verfahren ging darum, dass im Zugriffsverfahren die AfD sich Vorschlagsrechte für bestimmte Ausschüsse gesichert hatte. Da ging es insbesondere auch um den Innenausschuss und den Gesundheitsausschuss, dann aber tatsächlich dort nicht gewählt wurde. Das heißt, der AfD-Vorschlag war im Ausschuss nicht mit einer Mehrheit versehen worden. Beides ist angegriffen worden in einem Verfahren, das interessant ist vom Bundesverfassungsgericht, einem Organstreitverfahren. Also wir sind nicht dabei, dass da jemand seine Grundrechte geltend macht in Karlsruhe, sondern, das findet immer vor dem zweiten Senat statt, im sogenannten Organstreitverfahren, wenn also Institutionen, die vom Grundgesetz mit eigenen Rechten ausgestattet sind, sich in diesen Rechten verletzt sehen, dann können sie sich mit den anderen Organen, die aus ihrer Sicht ihre Rechte verletzt haben, vor dem Bundesverfassungsgericht darüber streiten und Karlsruhe entscheiden lassen, wer hat denn jetzt Recht. Hier haben dann gestritten Abgeordnete der AfD mit dem Ausschuss und mit anderen Institutionen. Das hat Karlsruhe als unzulässig angesehen. Unterm Strich also Abgeordnete gegen die Ausschüsse im Organstreitverfahren. Spannendes Verfahren. Mündliche Verhandlungen gab es übrigens auch. Max, hast du von dem Verfahren auch allgemein was mitbekommen, während es lief?
Tatsächlich nicht, nee. Zu meinem eigenen Erstaunen. Ich habe von der ganzen Sache, also ich weiß nicht, vielleicht 2019 kam mal eine Schlagzeile über mein Smartphone, das mag gut sein, als das Ganze irgendwie auch so ein bisschen dann seinen Lauf nahm. Aber nee, tatsächlich auch vom Verfahren selbst, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, nee.
Normalerweise sind die Verfahren, die meisten Verfahren in Karlsruhe ja sozusagen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das sind Verfassungsbeschwerden, die dort reingehen, geprüft werden und abschlägig beschieden werden. Große Verfahren und wichtige Verfahren bekommen dann tatsächlich eine sogenannte mündliche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht. Und da ist dann auch häufig die Presse dabei und dann wird auch mal in der Tagesschau darüber berichtet. Aber ich würde auch sagen, so sozusagen heiß in der Öffentlichkeit diskutiert war das Verfahren nicht. Und jetzt haben wir die Entscheidung und auch da wieder zunächst mal die Frage an dich, Max. Überraschende Entscheidung aus deiner Sicht oder kannst du das gut nachvollziehen, was Karlsruhe da jetzt mit einigem zeitlichen Abstand in der Sache entschieden hat?
Ja, die Frage ist angemessen offen gestellt. Ich finde es nämlich gar nicht so leicht. Also ich kann natürlich jetzt mal losgelöst, ich sag mal, vom Juristischen gut nachvollziehen, dass man irgendwie auch eine Regelung möchte und gerade auch zugunsten der Geschäftsführungsautonomie des Bundestages irgendwie das ermöglichen möchte, dass natürlich der Bundestag auch sagt, wenn wir da jemanden nicht in einer Vorsitzrolle haben wollen, dann wollen wir den abwählen. Und das ist ja auch erstmal intuitiv etwas, was man als Demokrat befürworten muss, wo man sagt, ja, also was denn sonst, wenn nicht eigentlich eine Wahl und eine Wahl zugunsten der Absetzung eines solchen Vorsitzenden eines Ausschusses. Das finde ich erstmal total einleuchtend. Und mich hat auch ehrlich gesagt gewundert, dass das in der GOBT gar nicht vorgesehen ist, gar nicht geregelt ist. Aber jetzt wieder auf der juristischen Ebene ist ja die GOBT eben Ausfluss dieser Geschäftsführungsautonomie. Es ist die Ausführung des verfassungsrechtlichen Auftrags aus Artikel 40 des Grundgesetzes des Bundestags, sich selbst eine Geschäftsordnung zu geben. So, und wenn die Geschäftsordnung sich nun mal gegeben wird, dann muss man sie eben auch anwenden. Und dann muss man sie solche Sachverhalte regeln lassen und nicht das, was man sich vielleicht inhaltlich irgendwie wünscht. Und dann, genau, wie ich eingangs schon erwähnte, habe ich mir die Norm einfach mal zu Gemüte geführt und fand es erstmal gar nicht so einleuchtend, auch wie das Bundesverfassungsgericht da jetzt eine Auslegung vorgenommen hat, auch gerade zum Wortlaut. Ich habe jetzt die eine Stelle, wo es auf den Wortlaut der Norm, ich glaube, es betraf Paragraph 12, kann aber auch 58 gewesen sein, erinnere ich gerade nicht exakt, aufgegriffen und hat in 4 Zeilen kurz gesagt, dass der Wortlaut ist halt weit und so ist es. Was ich jetzt nicht so Anklang habe finden sehen, ist der Paragraph 12, der ist ja hier die Frage mit der Stellenanteilung der Fraktion bei so einer Wahl. Im Satz 1 heißt die Zusammensetzung des Ältestenrats und der Ausschüsse sowie die Regelung des Vorsitzes in diesen Ausschüssen ist im Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen vorzunehmen. Das ist ja das, wie es auch immer praktiziert wurde und das ist auch das, worauf die AfD hier bestand. Und das ist, also das liest man ja erstmal hier in diesem Satz 1, ist erstmal so vorgesehen. Hier steht nichts von Wahlen, hier steht die Regelung des Vorsitzes im Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen. Und dann sagt Satz 2, derselbe Grundsatz wird bei Wahlen angewandt. Das heißt also, hier ist eine Differenzierung und der Satz 1 sieht eben nicht direkt eine Wahl vor, sondern regelt erstmal etwas, was nicht Wahl ist, ne, oder bestimmt etwas, was nicht Wahl ist. Und der Satz 2 sagt dann, und dasselbe Vorgehen, derselbe Grundsatz soll bei Wahlen auch angewandt werden. Und der hier entscheidende Paragraph ist ja vor allem auch der 58 GOBT, den hat das Bundesverfassungsgericht auch im Urteil immer wieder zusammen und in Verbindung ausgelegt und angewandt mit dem Paragraphen 12, den ich gerade vorlas. Und im 58 der Geschäftsordnung heißt es dann auch, die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden nach den Vereinbarungen im Ältestenrat. Das ist eine Verweisung auf Paragraph 6 der GOBT. Übrigens kein kleiner Einschub hier, das könnte für Examenskandidaten gar nicht so unklug sein, sich diesen Entschluss mal zu Gemüte zu führen und auch diese Norm der GOBT, weil also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eigentlich eine Steilvorlage ist für vielleicht die ein oder andere Frage in der mündlichen Prüfung, aber möglicherweise auch in der Klausur. Jedenfalls in der Vereinbarung im Ältestenrat ist halt das gemeint hier, dass der Ältestenrat eine Verständigung zwischen den Fraktionen durchzuführen hat bei der Besetzung der Stellen der Ausschussvorsitzenden. Und das ist ja die Tradition, die sich da etabliert hat, Stefan, die du eingangs vorgetragen hast, die, finde ich jedenfalls, mit dem Wortlaut im Einklang steht. Denn es ist ja nirgends die Rede von Wahlen in diesen Normen, die ich gerade vorgelesen habe, außer im 12 Satz 2. Und das heißt dann eine Bestimmung. Ne? Also die GOBT sagt dann, der wird bestimmt, der Ausschussvorsitz. Und das ist interessant, weil die GOBT ist ja durchaus imstande, über Wahlen zu reden. Also sie sieht vor Wahlen bei dem Präsidenten, sie sieht vor Wahlen bei dem Kanzler. Auch der 49 nimmt das Wort Wahlen in den Mund, aber die entscheidende Norm hier nicht. Und deshalb fand ich es durchaus überraschend, dass das Bundesverfassungsgericht da eigentlich sowohl entgegen der Tradition als auch entgegen dem, ja, so wie ich das sehe, eigentlich Wortlaut dieser Norm, der natürlich weit ist. Da hat das Bundesverfassungsgericht natürlich recht. Was heißt schon bestimmen? Eine Bestimmung kann auch mittels Wahlen getroffen werden. Aber ich finde, wenn man die Norm so in Zusammenhang liest und die Tradition zugrunde legt, dann ist das durchaus ein überraschendes Ergebnis, um jetzt endlich mal den Kreis zu schließen, meiner durchaus langen Ausführung. Aber deshalb in der Hinsicht hat mich das doch überrascht. Und was ich noch hervorheben wollte, was du vorhin recht zügig dann präsentiert hattest, wenn ich das noch kurz tun darf, ist ja der Werdegang vor dem Verfahren, fand ich auch recht interessant oder jedenfalls bemerkenswert, dass ja zunächst diese Äußerungen waren, klar, die sind irgendwie, also jedenfalls misslungen und die kann man aus diversen Hinsichten, auch kulturell und moralisch, durchaus hinterfragen. Und dann gab es erstmal nur den Aufruf, ne, dass er doch zurücktreten möge aus dem Deutschen Anwaltsverein, aus dem Parlament selbst, und die haben ihn dazu aufgerufen, dies zu tun, hat er aber nicht getan. So, und dann schildert das BVFG diese Dinge hier, unter anderem auch diese komische Eklat mit dem, was du schon erwähnt hast, hier mit dem Bundesverdienstkreuz für den Lindenberg, wo er dann diesen Hashtag Judaslohn rangefügt hatte, was ja, also ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen sich, ich sag mal, biblisch und bibelgeschichtlich auskennt, dann weiß man, dass das kein antisemitischer Begriff ist, dass der unproblematisch ist und dass er nicht irgendwie, einige haben es missverstanden als Judenlohn oder sowas, und also da fand ich die Kritik schon damals, das habe ich mitbekommen und dachte schon damals, ey Leute, also das ist jetzt wirklich verfehlt. Dann lest doch mal bitte nach, was das denn zu bedeuten hat. Und da fordere ich jetzt auch den Zuhörer auf, das mal nachzulesen, falls sich jetzt jemand hier angestoßen fühlt. Aber jedenfalls, diese Aussagen zitiert das Bundesverfassungsgericht. Das sind, glaube ich, 3 Vorkommnisse an der Zahl. Und dann sagt es, vor diesem Hintergrund traf der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und GOBT die folgende Auslegungsentscheidung. Ich habe schon erwähnt, nach § 127 der GOBT ist eine solche Auslegung Aufgabe dieses Ausschusses. Aber ich finde es interessant, dass der Ausschuss vor diesem Hintergrund dann plötzlich diese Auslegungsentscheidung trifft, die dann halt eigentlich gegen all das geht, was die Normen so vorsehen. Und das fand ich schon eigentlich bemerkenswert. Und das hat dann das BVFG natürlich auch hier zum Untersuchungsgegenstand gemacht, ob das denn so in Ordnung war, ob das angehen kann und ob das dann auch letztlich zu dieser Abwahl führen darf. Genau. Aber das hat mich schon überrascht. So.
Versuche es mal mit einer Gegenposition. Mhm. Mich hat die Entscheidung nicht überrascht. Und ich finde sie zwar problematisch in einem Punkt, über den wir nachher noch reden können, aber ich glaube im Wesentlichen ganz gut nachvollziehbar. Punkt Nummer 1, die Frage, da sind bestimmte Dinge in der Geschäftsordnung des Bundestags nicht geregelt, wo man normalerweise sagen müsste, das sollte drinstehen. Zum Beispiel das Thema, kann eigentlich ein Ausschuss den Vorsitzenden abwählen oder nicht? Und ja, Karlsruhe äußert sich dazu. Da muss man allerdings immer im Hinterkopf haben, Karlsruhe ist immer das berühmte Wort, keine Superrevisionsinstanz. Die kümmern sich nicht um die Auslegung des einfachen Rechts. Und die Geschäftsordnung des Bundestags ist in diesem Sinne einfaches Recht, sondern Karlsruhe kümmert sich darum, ob etwas verfassungsgemäß ist. Also die kümmern sich immer, und das haben sie auch in der Entscheidung immer versucht, das festzumachen am Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes, wo die Rechte der Abgeordneten festgelegt sind, und daran binden sie es immer zurück. Im Übrigen bemüht sich Karlsruhe, das ist der Begriff, Max, den du schon mehrfach erwähnt hast, die Geschäftsordnungsautonomie des Bundestags zu respektieren, also zu sagen, wir sind jetzt nicht die Besserwisser in Karlsruhe, die sozusagen festlegen, wie Parlamentarismus stattzufinden hat, sondern das macht zunächst mal der Bundestag schon selber. Das müssen sie sich selbst ausdenken. Die geben sich selbst eine Geschäftsordnung, und was da drin steht, ist auch zunächst mal deren Bier. Wir kommen als Bundesverfassungsgericht immer erst dann ins Spiel, wenn das, was da geschieht, was geregelt wird oder was nachher vollzogen wird, gegen die Verfassung läuft. Und da ist der Maßstab, fand ich interessant, auch rechtlich interessant, den Karlsruhe anlegt, im Wesentlichen das Willkürverbot. Das heißt, die Frage, ob es einen sachlichen Grund gibt für die Entscheidungen, die da getroffen wurden im Bundestag und ob das in irgendeiner Weise dem formalen Gleichheitssatz widerspricht. Also vielleicht das, da würde ich sagen, da verstehe ich zunächst mal ein bisschen die Zurückhaltung von Karlsruhe. Ja, du hast die entsprechenden Paragraphen des Bundestags, der Geschäftsordnung des Bundestags richtig wiedergegeben. Und ja, das könnte man auch anders auslegen. Aber da finde ich es richtig, dass Karlsruhe jetzt dem Bundestag und den Ausschüssen in dem Fall nicht sozusagen vorgibt, wie man die Geschäftsordnung jetzt genau zu verstehen hat, sondern das sollen die in erster Linie selbst machen, solange das Ganze nicht willkürlich wird. Also es ist eine Frage des Maßstabs, den Karlsruhe anwendet, und Karlsruhe versucht sich sozusagen dem Bundestag Raum zu lassen für das, was sie dort machen. Das ist der eine Aspekt, den ich interessant finde. Ein zweiter Aspekt, die Äußerung von Brandner greift das Bundesverfassungsgericht eigentlich nur relativ knapp auf. Er gibt sie wieder und sagt dann, es habe für Empörung gesorgt in der Öffentlichkeit und für einen Vertrauensverlust. Über den ersten Tweet, glaube ich, müssen wir nicht lange nachdenken, im Zusammenhang mit dem Anschlag von Halle, da irgendwelche schon sich unklar zu äußern oder irgendwelche merkwürdigen Fragen weiterzugeben, ist sicherlich nichts, was das Vertrauen in den Ausschussvorsitzenden stärkt. Das Thema Judaslohn muss man nicht aus der sozusagen antisemitischen Brille sehen. Mir würde ehrlich gesagt schon reichen, der wirklich unverschämte Vorwurf, der in Bezug auf Udo Lindenberg damit verbunden ist. Der Brandner sagt ja nichts anderes als: Udo Lindenberg, du hast immer schön auf der Flöte der, wie die AfD so schön sagt, Kartellparteien geflötet, hast dich also an die angebiedert und ihnen alles recht gemacht. Und dafür hast du dann zum Lohn, als Judaslohn, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das, würde ich sagen, ist schon zumindest eine Beleidigung von Lindenberg und ist auch in der Sache natürlich sehr abträglich, weil damit in den Raum gestellt wird, dass Organe wie zum Beispiel der Bundespräsident Günstlingswirtschaft betreiben. Also jemandem, der sich nur genügend angepasst zeigt, nachher auch einen Orden hinterherwirft. Das ist jedenfalls nichts, wo man als jemand, der eine staatliche, in dem Fall eine parlamentarische Funktion ausübt, dass das erkennen ließe, dass er sich in irgendeiner Weise mit diesem seiner Funktion und seinem Staat identifiziert. Es ist auch nicht zurückhaltend, würde ich mal sagen, sich so zu positionieren. Und ein Ausschussvorsitzender braucht den Rückhalt aller Ausschussangehörigen, aller Mitglieder des Ausschusses und sollte sich deswegen zurückhaltend auch im politischen Kontext gebärden. Sonst verliert er eben das Vertrauen der übrigen Ausschussmitglieder. Karlsruhe hängt sich da nicht weit aus dem Fenster, sondern sagt, im Wesentlichen hat Empörung hervorgerufen. Das reicht uns schon, um zu sagen, es war nicht willkürlich, ihn rauszuwerfen. Halte ich für nachvollziehbar, klar, und für vertretbar. Ja. Aber da ist Musik drin, da ist Spielraum drin. Ein Punkt, glaube ich, ist der Punkt, wo ich selbst denke, da hat Karlsruhe vielleicht nicht lang genug und tief genug nachgedacht. Und das ist die Thematik, was genau bedeutet eigentlich dieses Zugriffsrecht, das da gegeben wird, nach Fraktionsstärke. Bedeutet das, und so legt es Karlsruhe aus, naja, ihr habt ein Vorschlagsrecht im Ausschuss und dann wird euer Kandidat dort vorgeschlagen und wenn er eine Mehrheit bekommt, ist er dann Vorsitzender und wenn er keine bekommt, dann ist es halt nicht. Das könnte ein bisschen vordergründig argumentiert sein, weil dadurch natürlich, wenn die Ausschüsse sich dann immer, und das haben sie bei den AfD-Abgeordneten ja gemacht, immer gegen den vorgeschlagenen Abgeordneten entscheiden, dieses Kräfteverhältnis der Fraktion beim Ausschussvorsitz im Ergebnis halt nicht mehr widerspiegelt. Der Bundestag hat das dadurch geregelt, dass er dann die Ausschussvorsitzenden nicht wieder besetzt hat, sondern nach Abberufung von Brandner beziehungsweise auch in den anderen Fällen dann eben immer sozusagen eine Vertretung hat agieren lassen. Und dann war der Vorsitz halt nicht besetzt so lange. Trotzdem unterm Strich war das dann jedenfalls nicht mehr, hat das nicht mehr die Kräfteverhältnisse im Plenum abgebildet, was da gemacht wurde. Und ich glaube, auch darüber hätte man nachdenken müssen, weil das letztlich natürlich eine Abkehr ist von der Grundentscheidung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen bei der Verteilung der Vorsitzende, bei Verteilung der Vorsitze sich eigentlich durchsetzen soll.
Auch nach GOBT-Text, ne?
Ja, Ja, so ist es. Und da kann man schon sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen vordergründig, was Karlsruhe da gemacht hat. Jedenfalls, wenn systematisch und sozusagen grundsätzlich Vorschläge einer Fraktion immer abgelehnt werden, unabhängig davon, wer jetzt genau vorgeschlagen wird.
Die Brandmauer.
Das ist die Brandmauer, das Brandmauerthema, die pauschale Zurückweisung von Kandidaten der AfD, das jetzt auch wieder in Thüringen ja eine Rolle gespielt hat bei der Frage, wer macht denn den Landtagspräsidenten? Gibt es da nicht möglicherweise Kompromissvorschläge, die nicht ganz so umstritten sind wie die Vorschläge, die dann tatsächlich gemacht wurden? Mhm. Also durchaus nicht unproblematisch, wie Karlsruhe das entschieden hat. Sie haben sich aus meiner Sicht jedenfalls zurückgehalten. Sie haben versucht, dem Bundestag Spielräume zu lassen. Mhm. Aber letztlich bedeutet der Spielraum, der da gegeben wird, im parlamentarischen Prozess auch immer, dass sich die Mehrheit durchsetzt. Und zwar unabhängig davon, wer dann am Ende die Mehrheit stellt. Das heißt, das sind auch Entscheidungen. Wir müssen jetzt nicht in die Zukunft schauen. Und ich hoffe mal, dass sich die Situation nach Wahlen in Deutschland auch wieder etwas normalisiert und weniger auf die Ränder geschaut wird. Aber wenn da sich die Mehrheitsverhältnisse ändern sollten, geht das so eine Zurückhaltung von Karlsruhe natürlich auch nach hinten los.
Hm. Kann schnell passieren, stimme ich dir vollkommen zu, ja. Ja. Hm. Ich teile deine Einschätzung dahingehend. Ist gut, ja.
Insofern also wirklich ein spannendes Thema, das wir uns da ausgesucht haben. Und ein Thema, das offensichtlich jetzt auch vor den Landesverfassungsgerichten eine ähnliche Rolle spielt, Teilhaberechte von Parteien/Fraktionen. Und was wir, ja, was uns noch eine ganze Reihe verfolgen wird, je nachdem auch, wie sich die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland, in Bund und Ländern entwickeln werden.
So ist es, ja.
Sehr gut. Max, sollen wir mal auf Thema Nummer zwei steuern? Interessante Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ich würde ganz kurz den Sachverhalt darstellen. In der Sache eine relativ komplexe Entscheidung, eine wirklich in sich geschachtelte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. In der Sache geht es um einen Zwischenstreit über eine Sperrerklärung. Müssen wir, glaube ich, im Einzelnen nicht erklären, sondern wir erklären ein bisschen den Grundsachverhalt und dann, in welche Richtung das Bundesverwaltungsgericht sich damit auseinandergesetzt hat. Worum ging es? Es ging darum, dass die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit gerufen wurde. Die zwei Nachbarn sind sich offensichtlich in die Haare geraten. Polizei ist vorbeigekommen, hat geschlichtet. Genau wie es ausging, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es dann offensichtlich im Nachhinein eine Meldung der Polizei an den sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst des örtlichen Gesundheitsamts gab. Die haben also dem Gesundheitsamt mitgeteilt, oh, da war ein Streit. Und da ist uns einer aufgefallen. Einer der Nachbarn ist da offensichtlich so aufgetreten, dass wir den Eindruck hatten, der könnte sich nicht ganz im Griff haben. Und es wird besser sein, wenn sich der sozialpsychiatrische Dienst, das Gesundheitsamt, den mal näher anschaut. Und genau das hat das Gesundheitsamt dann auch gemacht, hat den Nachbarn angesprochen, hat gesagt, hier, wir würden gerne mal uns mit dir unterhalten. Wir haben den Hinweis bekommen, dass da was schiefgelaufen ist. Und jetzt würden wir gerne einfach mal der Sache ein bisschen näher nachgehen und dich besser kennenlernen.
Und gucken, ob es dir gut geht.
Ja, so ist es. Und ob du sozusagen behandlungsbedürftig bist oder eine Gefahr darstellst für dich oder andere. Das hat sich der Nachbar nicht gefallen lassen und hat gesagt, also das geht ja überhaupt nicht. Und was macht die Polizei da eigentlich? Und mein Nachbar ist doch der schwierige Fall. Ich bin's doch gar nicht. Und das stimmt alles nicht, was da offensichtlich von mir in Umlauf gebracht wurde. Und das möchte ich jetzt erstmal genauer wissen, was denn da in den Behördenakten gelandet ist beim sozialpsychiatrischen Dienst meines Gesundheitsamts. Und hat gesagt, hier, ich will Akteneinsicht. Ich will insbesondere rauskriegen, wer mich dort angeschwärzt hat beim Gesundheitsamt und was da gegen mich vorgetragen wurde. Und das Gesundheitsamt hat sich geweigert, eben in die Akten reinschauen zu lassen. Sie hat ihm ein bisschen was gezeigt, aber nicht das, was er sehen wollte. Und daraufhin hat er geklagt, wollte tatsächlich übers Verwaltungsgericht rausbekommen, wer ihn da angeschwärzt hat und was da gegen ihn vorgebracht wurde. Und interessanterweise hat dann das für das Gesundheitsamt zuständige Gesundheitsministerium in Hessen eine sogenannte Sperrerklärung abgegeben, hat also gesagt, nee, liebes Verwaltungsgericht, darüber reden wir nicht mit euch. Das bleibt in den Akten drin. Das erklären wir sozusagen als geheim. Und dann gibt es in der Prozessordnung der Verwaltungsgerichte ein interessantes Zwischenverfahren, wo jetzt, bis rauf zum Bundesverwaltungsgericht geklärt wurde, kommt jetzt der Nachbar an diese Information ran oder kommt er nicht ran? Und das ist der sogenannte Zwischenstreit. Ein In-Kamera-Verfahren nennt sich das nach § 99 Verwaltungsgerichtsordnung, was auch deswegen speziell ist, weil man bei diesem Streit kommt der Nachbar an die Informationen ran, kriegt er vollständige Akteneinsicht, ja oder nein, ihm natürlich im Prozess zunächst mal nicht diese Akteneinsicht gewähren möchte, sondern erstmal darüber entscheidet, ob die Sperrerklärung des Hessischen Gesundheitsministeriums Bestand hat, ja oder nein. Wenn man das nicht machen würde und dem sozusagen das Verfahren normal laufen ließe, hätte der Nachbar ja zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, über seinen Rechtsanwalt Akteneinsicht beim Verwaltungsgericht zu nehmen. Und dann hätte er schon die Informationen bekommen, um die eigentlich gestritten wird. Deswegen dieses In-Kamera-Verfahren hochproblematisch, weil da auf einmal nicht alle Beteiligten im Rechtsstreit dieselbe Informationsgrundlage haben. Das Gesundheitsamt, / das Gesundheitsministerium, die wissen natürlich, was in den Akten drin steht. Die Richter wüssten es dann auch. Nur der Einzige, der es nicht weiß, wäre der Kläger, in dem Fall der Nachbar. Und das ist natürlich eine schräge Situation, auch unter dem Gesichtspunkt Gewährung rechtliches Gehör. Da sind wir wieder mitten im Verfassungsrecht drin. Und deswegen besonders spannende Fragen. Ich glaube, Max, für uns spannend ist aber die Frage, nach welchen Kriterien inhaltlich wird denn ein solcher Informantenschutz durch eine Behörde gewährt und auch aufrechterhalten? Weil das schon eine super spannende Frage ist. Man könnte ja auch selbst betroffen sein. Man gibt einer bestimmten Behörde, einer Polizeibehörde, hier dem Gesundheitsamt, bestimmte Informationen und möchte aber eigentlich ganz gerne, dass das vertraulich behandelt wird. Es ist eine eigene Anzeige, die man da macht, oder eine eigene Aussage. Damit sind auch immer die eigenen personenbezogenen Daten betroffen. Also es geht auch mal wieder um Datenschutzrecht, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und umgekehrt hat die Behörde, der gegenüber man sich offenbart hat, natürlich auch ein gewisses Interesse. Erstmal will die Informationen von dir haben. Dann hat sie auch ein Interesse, dich zu schützen, also dich als Informant anonym zu halten oder jedenfalls nicht zu offenbaren, weil sie genau weiß, erstens, sie hat dir vielleicht eine Vertraulichkeitszusage gegeben und zum anderen weiß sie, wenn sie jetzt den Informanten aufdeckt, dann kriegt die nie wieder irgendwelche Hinweise aus der Bevölkerung, weil dann jeder Angst haben muss, dass er sozusagen dann auf einmal mit seinen Informationen, die man der Behörde gegeben hat, auf offener Bühne zu sehen ist. Und das möchte man nicht so gerne. Max, in dieser Konstellation, also bei der Frage, für wen schlägt denn dein Herz in solchen Angelegenheiten? Schlägt das eher für die Behörde, die sagt, naja, ich muss ja irgendwie meinen Job machen können, auch mit vertraulichen Informationen? Schlägt es mehr für den Informanten, also für denjenigen, der mit der Behörde kooperiert hat und jetzt nicht gerne bloßgestellt werden möchte? Oder für den Bürger, der sagt, also ich bestehe auf Transparenz. Wenn öffentliche Stellen was über mich wissen, dann möchte ich alles selbst auch darüber erfahren können. Wie würdest du das einstufen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man kann natürlich auf der einen Seite direkt erwägen, dass der Informant irgendwo auf der gleichen Seite wie die Behörde steht. Ist ja das gleiche Interesse, ist die Geheimhaltung seiner Identität. Auf der anderen Seite würde ich sogar noch eine Ebene höher gehen oder ich sag mal einen Schritt zurückgehen und gucken, ja, also es muss ja einen gewissen Grund haben, warum so ein Bürger sich direkt an den Staat wendet und sagt, hier, Staat, mach mal, send mal jemanden, ich mach mir Sorgen. Das also bietet ja Aufschluss darüber, was gewisserweise vielleicht er tun möchte und auch lassen möchte und wofür er gekannt sein möchte, dann auch vom betroffenen Nachbarn oder eben nicht, weil es besteht ja auch einfach mal die Möglichkeit, rüberzugehen, zu klingeln und zu fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Hast du eigentlich ein Problem? Also jetzt ganz auf die freundliche, ja, höfliche Weise, einfach als besorgter Nachbar von Mensch zu Mensch. Also das würde ich persönlich immer versuchen vorzuziehen, bevor ich gleich zum sachlichen Start greife, fasse ich mir lieber erstmal ein Herz und klinge selbst. Das heißt, der Fakt, dass er das nicht getan hat, ja, bietet natürlich Aufschluss darüber, dass er das vielleicht einfach nicht tun wollte oder seine Gründe hatte. Das heißt, in so einem Fall würde ich dann schon sagen, fällt, ja, wie du formuliert hast, schlägt mein Herz eher für ihn und sein Geheimhaltungsinteresse. Denn es wäre ja auch schade, in all den Sachverhalten, in denen dieser Nachbar vielleicht, was weiß ich, weil er ein ganz schlimmer Choleriker ist, gar nicht ansprechbar ist, dass er dann gar keine Hilfe mehr bekommt, weil sich kein Nachbar, wie du schon vorhin richtig gesagt hast, das droht ja sonst, sich gar kein Nachbar mehr traut, dem Staat das zu melden. Hier ist jemand, der braucht vielleicht sozialpsychiatrische Behandlung, weil der hat psychische Probleme. Dass der dann keine Aufmerksamkeit mehr bekommt durch staatliche Hilfeinstitutionen, weil sich kein Nachbar mehr traut, das zu tun, weil er eben weiß, meine Identität würde preisgegeben. Deshalb, ja, ich würde doch sagen, in so einem Sachverhalt, in so einer Sachlage schon. Denn das nimmt ja dem Nachbarn, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, auch vorher anders auf ihn zuzugehen. Und natürlich das Schlupfloch jetzt für meine Antwort ist, in dem Sachverhalt kannte der Betroffene, also der Nachbar kannte den Hinweisgeber sogar schon aus anderer Quelle. Das heißt, ein Geheimhaltungsinteresse dürfte dann natürlich noch, ich sag mal, geringfügiger gelten.
Ja, ja, das ist dann sozusagen der Schlussakkord, den das Bundesverwaltungsgericht anstimmt, indem es sagt, also Freunde, es gibt natürlich keinen Informantenschutz oder kein besonderes Geheimhaltungsinteresse, wenn der Kläger, also hier der Nachbar, ohnehin schon weiß, wer derjenige ist, der mit der Behörde gesprochen hat. Das, was du gesagt hast, Max, diese verschiedenen Stufen tauchen übrigens auch sehr schön beim Bundesverwaltungsgericht selbst auf. Die stellen erstmal die Frage, grundsätzlich sollten die Behörden gegenüber den Betroffenen transparent vorgehen, also sie sollten Akteneinsicht gewähren. Das bezieht sich auf alle Informationen grundsätzlich, die da sind. Es sei denn, dass die Behörden tatsächlich darauf angewiesen sind, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Angaben Dritter zu bekommen. Und in dem Fall könnte es möglich sein, diese Dritten dann auch tatsächlich geheim zu halten, wenn anders die Aufgabe gar nicht erfüllt werden kann. Und dann stellt sich im zweiten Schritt immer die spannende Frage, wie gehen wir denn um, damit, dass da Behörden auch Falschinformationen zugespielt werden, dass also letztlich Bürgerinnen und Bürger denunziert werden. Wollen wir die Denunzianten auch schützen? Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht wieder ganz plausibel, grundsätzlich muss die Information, die der Bürger an die Behörde gibt, nicht zutreffend sein. Das kann der Bürger häufig auch gar nicht einschätzen. Der kann manchmal auch einfach Befürchtungen äußern oder Vermutungen äußern. Das ist alles okay und das hindert die Behörde nicht, ihn geheim zu halten und ihn als Informanten zu schützen. Aber das Ganze schlägt um in dem Moment, wo der Informant wieder besseres Wissen oder leichtfertig falsch der Behörde Informationen steckt, dann tatsächlich muss der Hinweisgeber offenbart werden gegenüber dem Betroffenen. Nämlich dann ist er schlicht und ergreifend denunziert worden. Ja, also wenn da unwahre Sachverhalte vorgetragen werden oder einfach ins Blaue hinein irgendwas behauptet wird, ich glaube, mein Nachbar dreht durch oder ist irgendwie nicht ganz richtig im Kopf. Und in der Sache ging es einfach nur darum, dass da Meinungsverschiedenheiten sind und zwei Menschen sich streiten, dann sagt das Bundesverwaltungsgericht, nee, dann muss der Informant aufgedeckt werden. Und genau wie du gesagt hast, Max, hier in dem Fall kommt dann am Ende so ein bisschen die Auflösung, indem es heißt, müssen wir hier gar nicht zu Ende durchentscheiden, nämlich der Kläger, also der von dem Hinweis an das Gesundheitsamt Betroffene, der kannte den Hinweisgeber schon. Der wusste schon aus anderer Quelle, weil er nämlich bei der Polizei schon Informationen eingeholt hatte, der wusste schon, wer der Hinweisgeber ist. Und dann brauchen wir hier in diesem § 99 VWGO in Kameraverfahren uns jetzt nicht noch zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Dann ist die Sache im Prinzip schon gelöst. Spannender Fall, wie ich finde, und zeigt ganz schön, wie die Interessenkonflikte und Interessenlagen da auseinanderlaufen können in der Realität. Dass schon viel dafür spricht, dass Behörden transparent agieren, aber dass es Ausnahmefälle geben kann, wo sie auch sagen können, nee, diese Information geben wir nicht raus, da schützen wir einen Informanten. Aber auch dieser Schutz ist eben nicht umfassend und schrankenlos, sondern da gibt es auch nochmal Einschränkungen. Sehr spannend, sehr differenziert, wie ich finde.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ist wirklich, also ja, total zustimmungswürdig, alles in Ausgleich miteinander gebracht, in eine vernünftige, angemessene Balance, ja.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, Max, als Rausschmeißer haben wir noch einen Fall mit Katzen. Wenn nichts mehr hilft, das kennen wir von Social Media, hilft nur noch das Posten von Katzen. Das machen wir jetzt auch ein bisschen. Du bist auf die Entscheidung gestoßen vom Amtsgericht Hanau. Worum ging es denn da? Erzähl mal.
Ja, die ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so aktuell. Ich fand sie natürlich auch als Katzenliebhaber. Ich fand sie irgendwie amüsant, einfach weil der Sachverhalt wirklich, der ist so witzig, fand ich. Und also der eignet sich schon fast für so einen kleinen Comic-Sketch gewisserweise, wenn man sich da so ein Kopfkino erlauben möchte bei Lektüre dieses Sachverhalts. Da ging es um eine Dame, die wollte eine Katze ja gewisserweise adoptieren, schätze ich. Sie hat dann mit dem Tierheim einen sogenannten Tierüberlassungsvertrag geschlossen und hat deshalb dann die Katze mitnehmen können zu sich nach Hause. Und das Tierheim hat in diesem Überlassungsvertrag aber Vorgaben, also wenn man, oder Auflagen, wenn man so will, gewisserweise auferlegt, der jetzt Katzenbesitzerin, nämlich sie müsse ihre Balkontür mit einem Fliegengitter absichern und, auch recht amüsant, da weiß man direkt, was für Maße dieses Tier hat, das Tier soll abnehmen. Das sagt der Vertrag, eine Klausel hat das vorgesehen. Das sind sozusagen zwei Pflichten jetzt dieser Besitzerin. So, und dann kam es, wie es kommen sollte, kann man sich schon denken, dann gab es irgendwie einen Kontrollgang, so nehme ich das an. Und da haben sie eben entdeckt, dass die Balkontür nicht mit einem solchen Gitter gesichert worden ist. Und ob das Tier jetzt schlanker war als vorher, das weiß ich nicht. Das konnte ich jetzt nicht rauslesen. Aber jedenfalls kam es dann so weit, dass das Tierheim tatsächlich Leute losgeschickt hat zu der Wohnung der Katzenbesitzerin. Die haben geklingelt und haben den Kater herausgefordert. Also haben gesagt, hier, wir nehmen den Kater jetzt wieder mit. Und die dortige Antragstellerin, die Klägerin, hat natürlich dann gesagt, nee, das ist meiner, der bleibt hier. Und dann haben sie aber trotz des Widerspruchs der Antragstellerin, haben sie den Kater angefangen, durch die Wohnung zu jagen. Und sie haben dabei amüsanterweise sogar Wohnungsmöbel verrücken müssen. Also wirklich, ich find's filmreif, und haben dann schließlich mit einem Fangnetz es geschafft, erst diesen Kater einzufangen. Alles gegen...
Offensichtlich ging es dem Kater ganz gut, dem hat es offensichtlich ganz gut gefallen. Freiwillig scheint er nicht mitgekommen zu sein.
Ja. Also wirklich, wirklich komisch, finde ich. Ein witziger Fall. Und genau, haben ihn dann einfangen können mit einem Fangnetz. Und mit den Worten sind sie dann gegangen mit dem Kater im Arm, den kriegen sie nicht wieder. Also auch eine Drohkulisse und eine ja wirklich lustige Geschichte. Und dann hat das Amtsgericht Hanau natürlich ganz klassisch, das kennen wir alle aus dem Zivilrecht, aus unseren Vorlesungen, natürlich auf verbotene Eigenmacht hier entschieden. Das ist ein klassischer Fall. Die eigenmächtige Wegnahme des Tieres gegen und ohne den Willen des Besitzers. Das ist die verbotene Eigenmacht. Und demnach musste dieses Tier wieder herausgegeben werden. Denn eine solche Form der Selbstjustiz sollen diese Vorschriften dort ja eben gerade verhindern. Genau, und so ging der Fall aus.
Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe zwei Sachen dabei gelernt. Zum einen, dass es Tierüberlassungsverträge gibt und dass offensichtlich die Tierheime da ganz schöne Auflagen reinschreiben. Da kann man sich auch fragen, ob das nicht ein bisschen übergriffig ist von der Gestaltung der Wohnung her, dass da Fliegengitter angebracht werden. Und geschmunzelt habe ich auch beim Thema, der Kater muss dünner werden. Das Tier muss abnehmen, also strenges Regime sozusagen. Also wie viele Tiere das Tierheim dann tatsächlich bereit ist, wieder zur Adoption sozusagen freizugeben, das scheint eher überschaubar zu sein. Und ja, Thema verbotene Eigenmacht spielt natürlich auch immer in verfassungsrechtliche Fragen rein. Das Amtsgericht Hanau hat das sich sozusagen einfach gesetzlich auf den Standpunkt gestellt, so geht's nicht. Also jetzt einfach mal selbstständig die rechtstatsächliche Situation zu verrücken, das Tier sozusagen zu beschlagnahmen und sich damit einen Vorteil zu verschaffen, das wollen wir nicht. Also das Tier soll zurück wieder, die ursprüngliche Situation soll wiederhergestellt werden und dann sollen sich die Beteiligten versuchen, außergerichtlich zu einigen, und wenn das nicht geht, halt vor Gericht gehen und dann die gerichtliche Entscheidung vollstrecken und das nicht selbstständig im Vorfeld tun. Es gibt aber natürlich auch schon Grenzen für dieses Verbot der Selbstjustiz, zum Beispiel, wenn keine gerichtliche Hilfe erreichbar wäre. Sei es, dass die Justiz insgesamt nicht funktioniert, sei es, dass aufgrund der Konstellation der Umstände gerichtliche Hilfe nicht erreichbar gewesen wäre. Wie sieht's aus, Max, wie würdest du das einschätzen? Haben wir in Deutschland eine funktionierende Justiz? Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, die Frage, aber guck dir mal an, Laufzeiten beim Verwaltungsgericht Köln, da sind wir schon mal sehr schnell bei 3-4 Jahren gelandet. Ja? Ist das noch funktionierender Rechtsstaat?
Das ist ja aus der Sicht natürlich eine berechtigte Frage. Ich würde mich immer noch auf den Standpunkt stellen, ja, Gott sei Dank, ja, wir haben eine funktionierende Justiz. Natürlich gibt es vielerlei Probleme, die anzugehen sind. Und gerade in so einem Fall, ja, es stimmt schon. Man kann sich natürlich fragen, wo sind die Grenzen? Ein wie langjähriges Verfahren ist denn eigentlich zumutbar in einem solchen Fall? Ich persönlich denke, da könnte man auch ein bisschen auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger zum Beispiel setzen, die eben vielleicht sogar in Ansehung dieser Probleme in unserer Justiz, der langen Verfahrensdauern oder auch Kosten sogar, nur für so eine die Rückholung einer aus ihrer Sicht gefährdeten Katze oder eines Katers, einfach in den Vertrag vielleicht eine Klausel, ein Rücknahmerecht zum Beispiel, ein Rückholrecht aufnehmen. Vielleicht, gut, das ist dann natürlich schwierig, ne, mit dem dem Sachenrecht da was abzubedingen. Das geht dann vielleicht gewisserweise nicht, aber da könnte man ja trotzdem vertraglich versuchen, eine Gestaltung zu finden, um dort eben so ein Gerichtsverfahren vielleicht gar nicht erst anstrengen zu müssen, sondern eben man sagt, wenn vielleicht nicht fristgemäß ein solches Gitter nicht angebracht worden ist, dann ist das Tier zurückzugeben oder dann darf man das irgendwie eigenmächtig herausnehmen. Das ist jetzt mal hervorgesponnen, jetzt ganz spontan ad hoc. Aber vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, da zu verhindern, in einem ewigen Gerichtsverfahren stecken zu bleiben. Und andererseits stimme ich dir natürlich zu, das kann natürlich nicht bedingungslos gelten und ich würde mal auch mutmaßen oder würde jetzt auch frei aus dem Bauch heraus sagen, also spätestens wenn hier Tierquälerei im Raum steht, dann findet sich natürlich für so eine Wegnahme auch eine Rechtfertigung. Ganz klar, wenn Tierquälerei im Raum steht oder das leibliche Wohl der Katze wirklich, ich sag mal, im Maße gefährdet ist über Fettleibigkeit hinaus, dann natürlich leuchtet es ein, dass da eine Wegnahme eine Berechtigung findet.
Ja, dann sind wir ja in den Bereichen von Nothilfe, Notstand zum Beispiel. Das heißt, da könnte man, also wenn das Tier gequält wird zum Beispiel, natürlich einschreiten und müsste jedenfalls, wenn gerichtliche Hilfe nicht früher zu erwarten wäre, dann auch selbstständig handeln können. Und das kann man ja. Das mit der Selbstjustiz ist tatsächlich eine schwierige Konstellation, gerade auch für die Justizverwaltung. Gerade wenn Gerichte zu lange brauchen, Verfahren sich zu lange hinziehen, manchmal ja auch über mehrere Instanzen hinweg, dann über Jahre oder wirklich 7, 8, 9 Jahre dauern können, dann stellt sich natürlich genau diese Frage und das kann man natürlich steuern. Man kann das steuern über die Ausstattung der Justiz. Wenn ich mehr Geld in den Justizsektor reingebe, mehr Richterinnen und Richter einstelle, Justizverwaltung stärke, dann werden mit Sicherheit auch die Verfahrensdauern wieder nach unten gehen. Und dann brauchen wir über sowas wie Selbstjustiz gar nicht nachzudenken. Umgekehrt ist das natürlich eine schwierige Stellschraube, sage ich mal. In der Sache hat mir das gut gefallen, wie das Amtsgericht Hanau das gemacht hat. Und natürlich habe ich insgesamt auch geschmunzelt. Aber hinten dran steht schon ein größeres Problem, nämlich die Frage, was lassen wir uns unser Justizsystem kosten? Und ich glaube, an dem Beispielsfall, so klein und unscheinbar er aussieht, lässt sich ganz schön zeigen, wir sind darauf angewiesen, unser Justizsystem auch am Laufen zu halten, auch gut genug auszustatten. Nämlich sonst fallen wir zurück wieder in eine Situation, wo Mann gegen Mann, Frau gegen Frau und Bürger gegen Bürger kämpft. Und das wollen wir nicht. Ja, deswegen die befriedigende Funktion der Justiz kann immer nur eine gut ausgestattete, zumindest eine hinreichend gut ausgestattete Justiz auch wahrnehmen. Und das ist im Interesse von allen von uns.
Ja, sehr gut. Guter Punkt. Stimmt. Völlig richtig.
Sehr schön, Max. Dann würde ich sagen, haben wir mit dem Katzenschlenker am Ende eine spannende und auch wirklich interessante Sendung hinbekommen. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir, Stefan.
Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das genauso finden und uns bis zum Ende gefolgt sind. Schreiben Sie uns gerne, geben Sie uns Hinweise, was Ihnen gefällt, was Sie gerne intensiver hören wollen. Wenn Sie interessante Fälle haben, leiten Sie die uns gerne zu und geben Sie uns ein Feedback. Darüber freuen wir uns und dann bis zum nächsten Mal bei Follow the Rechtsstaat. Alles Gute.
So ist es. Ciao. Bis bald. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.